Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Boris Johnson ist da. Nun ja, noch nicht ganz da, wo er hinkommen wollte. Er wollte ja eigentlich der König der Welt werden. Das hat er zumindest in jungen Jahren immer wieder erzählt. Und das ist er noch nicht ganz. Dafür müsste er übrigens einen verdrängen, dessen Klon er sein könnte. Sie wissen, wen ich meine. Da gibt es einen amerikanischen Präsidenten. Immerhin, Boris Johnson, von dem soll jetzt die Rede sein, der ist jetzt britischer Premierminister. Und er verspricht uns jetzt ganz Großes.
In this government will work flat out to give this country the leadership it deserves. And that work begins now.
Also er will hart arbeiten, er will Leadership, also Führung zeigen und übrigens damit beweist er dann, dass das offensichtlich alles bisher nicht der Fall war, Klammer auf, bei einer Regierung, die seine Farbe trägt. Wir werden Sie zu Beginn der Sendung über diesen Tag informieren und natürlich auch sagen, wen er in sein Kabinett hineingeholt hat. Dann auch live werden wir fragen, was ist herausgekommen bei der Anhörung des US-Sonderermittlers Mueller in den Vereinigten Staaten. Und dann die anderen Themen, unter anderem natürlich die Bundeswehr hat eine neue Verteidigungsministerin, jetzt ist sie auch vereidigt worden. Darüber werden wir auch unser Interview führen, das aktuelle in Kürze. Dann gab es so etwas wie die Sondersitzung des Verkehrsausschusses und noch eine Sondersitzung in Berlin. Darüber werden wir Sie informieren und die Presse haben wir natürlich auch. Wir beginnen in London. Keine Kabinettsumbildung, eine neue Regierung ist das. Und darüber wollen wir reden mit unserem Kollegen Burkhard Birke. Guten Abend, Herr Birke.
Ja, good evening.
Also ich habe gerade gesagt, das war keine Kabinettsumbildung, das ist eine komplett neue Regierung. Eigentlich ungewöhnlich, oder?
In der Tat, das war die Nacht der langen Messer oder der Abend der langen Messer. Und hier werden Erinnerungen an Harold Macmillan wach, der damals 7 Minister geschasst hatte, als er neu ins Amt kam oder in einer Nacht. Und dieses Mal mussten 17 Minister und Staatssekretäre dran glauben oder haben vorzeitig ihren Hut genommen. Das ist schon eine massive Entscheidung gewesen von Boris Johnson, der ja, wie es gestern noch hieß, auch seinem innerparteilichen Kontrahenten, nämlich Jeremy Hunt, dem früheren Außenminister, angeboten hatte, das Verteidigungsressort zu übernehmen, um auch vielleicht den innerparteilichen Frieden zu retten. Hunt hat abgewinkt, er wollte Außenminister bleiben oder ein großes Amt im Bereich der Regierung innehaben, zumindest Innenministerium, jedenfalls eines mit viel Gewicht. Aber das war nicht möglich und daraufhin hat dann Boris Johnson das Messer rausgeholt und wirklich alle geköpft, die nicht seiner Linie folgen, nämlich das ist do or die, Brexit um jeden Preis am 31. Oktober, auch wenn es keinen Vertrag geben sollte.
Sie haben das Stichwort genannt, Brexit, 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 so habe ich mir das ja aufgeschrieben. Da sind nur noch Hardliner jetzt im Kabinett. Die Frage ist ja, will er das wirklich? Ich meine, die Frage ist, was glaubt er denn, was in Europa passiert?
Nun, in seiner rund 11-minütigen Rede, die er gehalten hat vor Downing Street, nachdem er von der Queen den Auftrag zur Regierungsbildung bekommen hatte, hat er nochmal gesagt, dass es ihm eigentlich wirklich darum geht, einen neuen Vertrag auszuhandeln. Aber die Hürden, die er dabei aufgebaut hat, sind so groß, dass eigentlich darüber die EU nicht springen kann. Die eine Hürde ist, dass er sagt, der Backstop muss weg. Der Backstop besagt ja, dass es keine harte Grenze geben darf zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und sollte das nicht irgendwie gelingen, dann bleibt man eben in der Zollunion mit der Europäischen Union. Das will er weghaben. Und dann hat er eben auch gesagt, dass es ganz, ganz wichtig ist für Großbritannien, langfristig aus der Zollunion zu gehen mit der Europäischen Union und dass er eben in jedem Fall einen neuen Vertrag haben will. Und da haben wir ja alle Signale aus Brüssel bisher so gewertet, dass der Unterhändler Barnier und alle gesagt haben, wir können gerne reden über die politische Erklärung, aber wir können hier nicht den Vertrag total neu aufschnüren.
Er hat das ja auch mehr als einmal gesagt, 99 Tage hat er zur Verfügung. Warum soll in 99 Tagen irgendetwas gelingen, was vorher niemandem gelungen ist in 3 Jahren? Es sei denn, das waren vorher alles nur, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, Idioten und Dummköpfe.
Na, so sieht er das vielleicht, denn er hat ja kontinuierlich auch an Theresa Mays Stuhl gesägt, obwohl er in der 3. Runde der Abstimmung auch für deren Vertrag gestimmt hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber das ist eben die Unberechenbarkeit dieses Premierministers Boris Johnson, wo man wirklich nicht weiß, woran man ist bei ihm. Und die Geschichte, do or die, also Brexit auf jeden Fall am 31. Oktober, ist natürlich die Keule, mit der er der EU droht. Und damit hofft er eben, Verhandlungsboden gut machen zu können. Und ich glaube, die EU wird nicht umhin können, auch wenn jetzt die Erklärungen alle anders lauten, dass sie ihm entgegenkommt ein wenig. Denn auch die EU-Länder wissen, ein harter Brexit wäre auch zu ihrem wirtschaftlichen Nachteil.
Das war Burkhard Birke mit ersten Informationen und Einschätzungen aus London zu dem, was heute dort den ganzen Tag über passiert ist. Wir wechseln den Standort und gehen nach Washington. Dort hat es heute, ich habe es vorhin in der Programmübersicht angesprochen, dort hat es heute die Vernehmung oder die Befragung, freundlich ausgedrückt, von Robert Mueller gegeben. Darüber wollen wir reden mit Tilo Kössler, den ich jetzt auch erstmal ganz herzlich begrüße. Guten Abend, Herr Kössler.
Ja, und ich sage auch Good Evening.
Dann fangen wir an. Die Sphinx hat geredet. Herr Mueller hat sich ja außerordentlich zurückgehalten über die ganze Zeit der Ermittlungen. Dann hat er einmal kurz etwas gesagt, als er den Bericht abgegeben hat. Und meine Frage an Sie heute, jenseits des Berichtes, gibt es neue Fakten oder nur neue Bewertungen von Fakten?
Also die Erwartungen hingen hoch und sie hingen wohl zu hoch. Ich habe heute Abend nach der ersten Anhörung im Justizausschuss gesagt, da gab es nichts Neues, kein Erkenntnisgewinn, da war keine Wende in dieser Affäre zu sehen, das war kein Gamechanger. Jetzt nach der Anhörung im Geheimdienstausschuss, die an hier in Washington Ortszeit Nachmittag stattgefunden hat, sehe ich das ein bisschen anders. Robert Mueller ist zwar seiner Haltung treu geblieben, der Bericht ist meine Aussage, da kommt nichts Neues, ich sage nichts weiteres, als was da drin steht. Und das war ja übrigens auch die Direktive aus dem Justizministerium, sich nur zu dem Bericht zu äußern. Aber er hat bekräftigt, der Bericht sei keinesfalls eine Entlastung für Donald Trump gewesen, besonders in der Frage der Behinderung der Justiz. Er hat dezidiert Donald Trumps immer gebrauchte Attribute wie Hexenjagd zurückgewiesen. Und vorhin kamen dann im Geheimdienstausschuss noch ein paar Punkte zur Sprache, anders als die Republikaner, die die Vorwürfe in Richtung der Geheimabsprachen mit Russland als russische Verschwörungstheorie abtaten, hat Robert Mueller ziemlich eindringlich gewarnt, die russische Intervention in den Wahlkampf sei ein ernsthafter Angriff auf die US-Demokratie gewesen. Er hat gewarnt, während wir hier sitzen, ist die nächste Intervention schon im Gange. Und es wurde noch etwas deutlich, nämlich wie nachhaltig sich Donald Trump gegen eine persönliche Vernehmung durch Robert Mueller gesperrt hat. Man habe viele Versuche unternommen, um Trump zu einer Aussage zu bewegen. Vergeblich. Man hätte ihn vorladen können, aber das hätte zu einem langen Rechtsstreit geführt. Und deshalb habe man sich mit schriftlichen Antworten schließlich zufrieden gegeben. Das ist deshalb wichtig, weil man diese Weigerung Donald Trumps vor dem Sonderermittler zu erscheinen natürlich lesen kann als eine Weigerung, sich aktiv an der Aufklärung der Affäre zu beteiligen. Ja, vielleicht war es sogar eine Behinderung der Justiz.
Genau das ist ja übrigens auf eine Frage eines republikanischen Abgeordneten herausgekommen. Mueller hat klar und deutlich gesagt, wenn dieser Präsident nicht mehr im Amt ist, nicht nur kann, er müsste angeklagt werden. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist völlig richtig. Mueller hat klargestellt, dass er sich an die Direktive aus dem Justizministerium gehalten hat, dass ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden kann. Deshalb habe er auch auf eine Empfehlung verzichtet, sei es in Richtung Impeachment oder sei es in Richtung einer tatsächlichen Anklage. Und in der Tat hat er eingeräumt, dass jeder andere, wenn nicht der Präsident, jeder andere als der Präsident eine Anklage zu erwarten gehabt hätte. Die Vorwürfe hätten wohl ausgereicht.
Jetzt kommen wir zum Schluss zu der wichtigsten Frage. Wie wird das alles wahrgenommen? Wir beide wissen, nicht die Fakten zählen, sondern oft die Performance. Und das hat natürlich dann damit zu tun, wie es aufgenommen wird. Wie ist da Ihre Beobachtung des Tages?
Also zwei Dinge. Sind die Demokraten weitergekommen? Ich glaube, die Hoffnung auf Einzelheiten, auf neue Einzelheiten hat sich nicht erfüllt. Die Hoffnung, dass man das Narrativ des Präsidenten stören konnte, es gab keine Zusammenarbeit mit den Russen, es gab keine Behinderung der Justiz, ist auch nicht aufgegangen. Und ich glaube auch, dass die Hoffnung, die öffentliche Meinung in Richtung Impeachment beeinflussen zu können, nicht in Erfüllung gegangen ist. Es wird zwar eine Neuauflage der Diskussion geben, aber es gibt keinerlei neue Aussichten auf Erfolg. Donald Trump, der hat sich gerade eben in dieser Minute geäußert, hat zu Heide, und er hat diesen Tag als Erfolg für sich verbucht. Die ganze republikanische Partei habe einen riesigen Erfolg errungen, hat er gerade gesagt. Die Demokraten lägen am Boden, sie seien völlig zerstört, sie hatten nichts in der Hand und jetzt haben sie noch weniger. Und er hat die Attacken auf Robert Mueller wiederholt und er hat die Attacken auf die Fake News wiederholt und er hat gesagt, alle hätten einen furchtbaren Job gemacht.
Das ist aber wiederum eigentlich keine News, dass er solche Dinge verwertet. Darum lassen wir es am Ende mal so stehen. Thilo Kessler, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung und Informationen aus Washington. Wir wechseln in die Innenpolitik. Sie alle haben es mitbekommen. Die Bundestagsabgeordneten mussten eigens anreisen. 100.000 Euro hat die Show dann heute gekostet. Das war eine außergewöhnliche Sondersitzung. Die neue Verteidigungsminister ist vereidigt worden. Frank Capellan war dabei.
Aus unserer Sicht hätte es diese Sitzung des Bundestages nicht geben müssen,
stellt Christian Lindner gleich am Morgen fest. Die Vereidigung hätte Zeit gehabt bis zur nächsten regulären Zusammenkunft des Parlaments im September, meint der FDP-Chef. Und das bekräftigt später auch Dietmar Bartsch von der Linkspartei.
Sommerpause, alle MdBs zurückgeholt, gefühlte 90 Grad. Das wäre auch anders gegangen.
Tatsächlich ist der Aufwand enorm. Mehr als 700 Stühle wurden ins Paul-Löbe-Haus geholt. Eine provisorische Regierungsbank aufgebaut, Rednerpult und Lichttechnik installiert, weil der Plenarsaal vis-à-vis im Reichstag gerade saniert wird. Vor allem mussten viele Abgeordnete aber aus dem Urlaub anreisen. Von 100.000 Euro Extrakosten ist die Rede. All das, weil die CDU-Chefin vor dem Bundestag einen Eid ablegen muss.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von den Wänden.
20 Sekunden dann, um kurz nach 12, ist Annegret Kramp-Karrenbauer Ministerin mit allem, was dazugehört.
So wahr mir Gott helfe.
Die Nachfolgerin von der Leyen bekräftigt, was sie schon in Interviews gesagt hat und den Koalitionspartner, die SPD, auf die Barrikaden bringt. Die Bundeswehr braucht mehr Geld, erheblich mehr Geld. Wir sind ein verlässlicher Partner, betont sie. Bis 2024 müssten 1,5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben werden. Zudem hätten auch die Sozialdemokraten zugesagt, danach noch weiter aufzustocken.
An dem Ziel der Bundesregierung, 2% anzustreben, halte ich daher fest.
Sie sollten lieber nicht so weit vorpreschen, rät später Rolf Mützenich und spricht fast so, als sei die SPD schon in der Opposition. An eine Zusage, die einst gegenüber Barack Obama gegeben wurde, fühlt sich der Fraktionschef unter Trump nicht mehr gebunden.
Allein bündnispolitische Erwägungen genügen nicht, seitdem ein Rassist im Weißen Haus sitzt, der sich durch Unberechenbarkeit und Egoismus auszeichnet.
Gerade wo die NATO von einer Spaltungstendenz bedroht ist, den amerikanischen Präsidenten Rassist zu nennen, trägt nicht zu einer Entspannung bei.
Hält ihm darauf der FDP-Vorsitzende Christian Lindner vor. Von plumpem Anti-Amerikanismus spricht die Union. Die Debatte gibt einen Vorgeschmack davon, wie sehr die Kontroverse über die Verteidigungskosten die Koalition belasten könnte. Doch zuvor könnten auch andere Entscheidungen anstehen. Sollte sich die Bundeswehr etwa an einer Mission zur Sicherung des Seewegs im Persischen Golf beteiligen? Die SPD hat noch keine Antwort und auch die neue Verteidigungsministerin weicht aus. Anfragen der Partner müssten gewissenhaft geprüft werden.
Weder dürfen wir sie vorschnell bejahen, noch ihnen reflexartige Absagen erteilen.
Der Auswärtige Ausschuss befasst sich am Nachmittag mit dem Anliegen von Briten und Franzosen. Niemand weiß Genaueres darüber. Omid Nuripur von den Grünen allerdings warnt den Iran davor, einen Militäreinsatz der Europäer abzulehnen.
Was die Europäer dort bieten könnten, wäre etwas ganz anderes als das, was die Amerikaner machen. Wenn die Amerikaner eine solche Mission fahren, dann kannst du die Uhr danach stellen, wann es zu einem großen Krieg kommt.
Annegret Kramp-Karrenbauer könnte mit diesem möglichen Einsatz der Bundeswehr die erste Bewährungsprobe bevorstehen. Die AfD spricht ihr jegliche Qualifikation ab und Dietmar Bartsch verweist für die Linke darauf, wie dieser Personalwechsel überhaupt möglich wurde. Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin, nur mit den Stimmen von Europas Nationalisten ins Amt gebracht, für ihn ein mieses Spiel.
Ministerien werden zu Verschiebebahnhöfen, um die Personalprobleme der Union zu regeln.
Alles nur Inszenierung, um eine schwache CDU-Vorsitzende mit einem Kabinettsposten zu stärken. Der Vorwurf steht im ungewohnten Raum des Paul-Löbe-Hauses. Der Namensgeber, Sozialdemokrat, war 1949 Alterspräsident des ersten Deutschen Bundestages. Damals waren es etwa 400 Abgeordnete. Heute sind wir über 700, meint Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und blickt auf die engen Stuhlreihen. Da sollten wir doch mal wieder über eine Wahlrechtsreform nachdenken. Sondersitzung im Provisorium, am Ende auch mit neuen Erkenntnissen.
Das war der Kollege Frank Kapellan. So viel zur Vereidigung. Wir wollen das Ganze vertiefen mit dem Kollegen Thomas Wiegold, der gleichzeitig Verteidigungsexperte ist. Erstmal schönen guten Abend, Herr Wiegold.
Ja, guten Abend aus Berlin.
Zunächst einmal die Frage, verstehen Sie, Verteidigungsministerin, das ist ein Fulltime-Job, oder?
Im Grunde genommen schon. Allerdings sollten die Kritiker, die ihr vorhalten, Parteivorsitzende und Ministerin, das geht nicht, die sollten sich überlegen, dass die Kanzlerin und auch etliche Kanzler vor ihr auch den Parteivorsitz, welcher Partei auch immer, und die Kanzlerschaft gemacht haben. Irgendwie scheint es zu gehen, auch wenn es natürlich in dem Fall jetzt etwas Neues ist.
Naja, zumal sie nicht wirklich, ich will jetzt nicht sagen, nicht sachkundig ist, aber sie ist zumindest bisher, sagen wir es freundlich so, nicht als Expertin für Verteidigungs- und Außenpolitik aufgefallen, oder?
Das ist richtig. Sie wird sich einarbeiten müssen, wie manche ihrer Vorgänger. Und das wird das Spannende. Wie schnell kommt sie in die Themen rein, in die doch recht komplizierte Materie? Wie schnell findet sie eine Gesprächsbasis, zum Beispiel mit ihren Kollegen in der NATO, aber auch mit den Fachleuten in der Truppe? Da sollte man ihr vielleicht auch noch ein paar Tage Zeit geben.
Das sicherlich. Auf der anderen Seite ist natürlich die Grundfrage, die Beobachtung, die heute auch im Parlament dann geäußert wurde, dass sie das natürlich macht, sozusagen als Vorpraktikum, um dann nach der Kanzlerschaft, wann auch immer die Frage ansteht, zu greifen. Das ist ja nicht ganz falsch beobachtet, oder?
Das ist sicherlich nicht falsch beobachtet und das ist die große Gefahr. Auch aus der Truppe kommen natürlich solche Sprüche. Da macht jemand jetzt sein Praktikum als Sprungbrett für die Kanzlerschaft. Und wenn sich dieser Eindruck in der Bundeswehr verfestigen sollte, das wäre fatal, gerade auch für die Arbeit, die sie als Verteidigungsministerin leisten muss.
Zumal nach Frau von der Leyen, die auch nicht das allerbeste Verhältnis zur Truppe gehabt hat, durch die ein oder andere forsche Bemerkung.
Das ist richtig. Da ging es um das Thema Rechtsextremismus, wo von der Leyen gesagt hat, die Bundeswehr hat ein Haltungsproblem. Das haben ihr auch diejenigen, die eigentlich wohlmeinend waren, dann doch echt übel genommen. Da muss man gucken, wie sich Kramp-Karrenbauer bei diesem Thema positioniert. Sie hat ja heute im Bundestag auch wieder sehr deutlich gesagt, die Bundeswehr ist kein Platz für Extremisten. Extremisten haben dort keinen Platz. Das ist natürlich eine sehr grundlegende politische Aussage, die man auch von ihr erwartet. Aber wie sich das dann in der Praxis ausbuchstabiert, wenn Fälle kommen, wie sie damit umgeht, das wird spannend.
Jetzt lassen Sie uns bewusst nicht mit der 2%-Regel beginnen. Das ist natürlich eines der Themen, das sie selbst übrigens ja gesetzt hat. Die Frage, ob das besonders klug war. Nein, ich will andersrum fragen, so ähnlich wie Herr Mützenich das vorgetragen hat. Die Frage, wofür man Geld braucht, wie würden Sie die beantworten?
Ja, wofür man Geld braucht, wenn man ganz ehrlich ist, das hat die Bundeswehr gesagt. Es gibt, das hat Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede heute auch erwähnt, es gibt ja diese großen Papiere, das Weißbuch, die Konzeption der Bundeswehr, das ist alles so der Überbau. Und es gibt das sogenannte Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, das ist im Kern geheim, das dürfen die Abgeordneten sehen, wir dürfen es nicht wissen, aber das meiste oder einiges davon ist schon bekannt. Und da geht es unter anderem darum, was hat Deutschland der NATO zugesagt an dem, was die Militärs als Fähigkeiten bezeichnen. Wir Zivilisten würden sagen, also wie viele Divisionen, wie viele Flugzeuge, wie viele Schiffe. Da gibt es relativ konkrete Zusagen, zum Beispiel 3 einsatzbereite Divisionen bis 2030. Das ist eine konkrete Zahl. Das kann man auch mit einem Preisschild versehen. Und dann ergeben sich jenseits der 2%-Debatte sehr konkrete Forderungen, wie viel Geld die Bundeswehr braucht.
Ich komme gleich noch auf die Frage, ob die Strukturen der Bundeswehr stimmen, weil das ist ja dann die andere Frage, was man aus dem Geld macht. Aber bleiben wir erstmal noch bei den Zielen. Also ich gebe jetzt als Zivilist mal vor, eine Armee, die 180.000 Männer und Frauen unter Waffen hat, davon unter 2% im Ausland, nämlich 3.200, und dann gelegentlich darüber Klage führt, dass das überdehnt. Da habe ich das Gefühl, stimmt da irgendetwas nicht? Vor 40 Jahren, als ich da war, war das ein bisschen anders.
Nein, das ist richtig. Da stimmt in der Tat etwas nicht. Und das Problem sind weniger die Auslandseinsätze. Es gab übrigens Zeiten, da hatte die Bundeswehr über 10.000 Männer und Frauen im Auslandseinsatz. Das ist deutlich weniger geworden in den vergangenen Jahren.
Wobei, pardon, das sind dann auch nur 5% derjenigen, die da sind.
Das ist dann auch nur eine vergleichsweise geringe Zahl. Das Hauptproblem sind auch gar nicht diese Auslandseinsätze. Das Hauptproblem ist der sogenannte Grundbetrieb in der Heimat. Also man stellt sich ja immer vor, da ist eine Kaserne und die haben ihre ganze Ausrüstung, die haben da die Panzer stehen, die haben die Gewehre oder die Marine hat die nötigen Schiffe. Und wenn man da genauer hinguckt, da ist dann ein großes Fehl. In den vergangenen Jahren oder bis vor einigen Jahren wurde man so gepeilt, ihr braucht nicht die sogenannte Vollausstattung, sondern ihr kriegt einen Prozentsatz von vielleicht maximal 70%. Und wenn ihr für eine Übung oder so etwas mehr braucht, dann leiht ihr das bei eurem Nachbarbataillon. Und dieses dynamische Verfügbarkeitsmanagement, sozusagen die kreative Verwaltung des Mangels, die war über einige Jahre Thema. Die muss Kramp-Karrenbauer, wie auch schon von der Leyen, angehen. Da muss aufgestockt werden und dann noch nicht mal auf mehr, sondern auf das, was sozusagen in den Auftragsbüchern der einzelnen Truppenteile steht.
Dann kommen wir jetzt zum Schluss zu den Strukturen der Beschaffung. Wenn man Gorch Fock sich anschaut, dann würde ich es von außen betrachtet sagen, da stimmt etwas nicht. Richtig beobachtet?
Absolut richtig beobachtet, wobei ich immer davor warne, dieses Beispiel Gorch Fock, da gibt es ganz andere, die sind viel schlimmer und viel teurer. Also bei der Gorch Fock ist sehr viel schiefgelaufen in dem ganzen Prozess, in der ganzen Entscheidungskette. Viel schlimmer ist eigentlich, dass bei den Schiffen, die die Marine wirklich für ihre Arbeit braucht, bei Kriegsschiffen wie Fregatten, die Probleme mit Werftliegezeiten, mit Instandsetzung nicht ganz so teuer sind, nicht so finanziell aus dem Ruder laufen, aber zeitlich. Da gibt es dann Kriegsschiffe, die kommen aus der Werft und sind dann trotzdem nicht einsatzfähig und müssen dann 4 Monate später wieder in die Werft. Aber es gibt keinen freien Werftplatz, weil da liegen andere Kriegsschiffe. Und dann ist ein Schiff über Monate und möglicherweise über Jahre nicht benutzbar. Da ist in der ganzen Struktur, in dem ganzen Verhau von Zuständigkeiten, Vorschriften so viel ins Rutschen gekommen, das wieder gängig zu machen, das ist eine echte Herkulesaufgabe und eine der ganz großen Baustellen, nicht spektakulär, nicht unbedingt eine Frage von Geld, aber mit sehr viel Arbeit verbunden.
Aber das ist ja genau der Punkt. Da könnte man Geld sparen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Frau von der Leyen hat es offensichtlich mit Beratern von außen versucht. Ist das, können wir heute schon feststellen, die Mission ist so gescheitert?
Also mit Beratern alleine ist das sicherlich nicht in den Griff zu kriegen. Es hängt auch sehr viel damit zusammen, ein Marineadmiral brachte das mal auf die Formel, da kommen Leute aus verschiedenen Ämtern innerhalb der Bundeswehr. Jeder hat seine Vorschrift und jeder hat Recht, aber nichts ist miteinander vereinbar. Also es ist in diesem Behördenwirrwarr, in der Behördenstruktur auch einiges entstanden, was den ganzen Apparat lähmt und hemmt. Und da muss, glaube ich, dringend Abhilfe geschaffen werden.
Dankeschön. Das war Thomas Wiegold, Wehrexperte und Journalist. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.33 Uhr beginnen unsere Kurzberichte. Zunächst in Moskau. Dort ist der Kreml-Kritiker Axel Nawalny wieder einmal festgenommen worden, kurz vor einer Wahl. Gesine Dornblüt.
Alexei Nawalny wurde auf dem Weg zum Joggen festgenommen. Per Instagram meldete er sich aus der Polizeistation. Vor dem Hauseingang stand ein Kleinbus mit OMON-Polizisten. Jetzt stehe ich wie ein Idiot in Shorts auf der Wache. Die OMON ist die Eliteeinheit des russischen Innenministeriums. Nach Angaben seiner Anwältin wurde der Oppositionspolitiker Nawalny wegen wiederholten Verstoßes gegen das Demonstrationsrecht festgenommen. Moskau wählt in gut 6 Wochen ein neues Stadtparlament. Die Wahlkommissionen haben fast alle Kandidaten der Opposition unter zum Teil fadenscheinigen Gründen von der Teilnahme ausgeschlossen. Am vergangenen Samstag gingen deshalb rund 20.000 Menschen in Moskau auf die Straße. Es war die größte Kundgebung der Opposition seit Jahren. Sie war genehmigt und blieb friedlich. Nawalny, der selbst nicht kandidiert, war einer der Redner.
Kompromiss!
Ein friedlicher, wunderbarer Kompromiss wäre, und das ist mein Vorschlag, entweder Sie registrieren bis zum nächsten Samstag alle Kandidaten oder nächsten Samstag versammeln wir uns vor dem Moskauer Rathaus. Nach russischem Recht könnte das als Aufruf zu einer nicht genehmigten Kundgebung gewertet werden und das ist strafbar. Danach, dass die Oppositionskandidaten unter dem Druck der Proteste doch noch zur Wahl zugelassen werden, sieht es bisher nicht aus. Ein Treffen der Politiker mit der Leiterin der russischen Wahlkommission gestern blieb vorerst ohne Ergebnis.
In die Affären um die beschlagnahmten Tanker im Nahen Osten kommt offensichtlich Bewegung. Karin Sens.
Der iranische Präsident Hassan Rouhani sprach das Thema bei einer Kabinettssitzung heute in Teheran nur indirekt an. Er sagte, man habe kein Interesse an weiteren Spannungen mit europäischen Ländern und wenn die sich an internationale Vereinbarungen halten und Maßnahmen wie die in Gibraltar zurücknehmen würden, dann würden sie eine angemessene Antwort bekommen. Der Iran werde aber nicht nachgeben, wenn man ihn unter Druck setze oder ihm drohe, so Rouhani weiter. Mit Blick auf das Atomabkommen verwies er nochmal auf die 60-Tage-Frist. Sollte man in den Gesprächen mit den verbleibenden Partnern nicht weiterkommen, werde man im September weitere Verpflichtungen aus dem Abkommen aussetzen. Unterdessen hatte die Reederei des beschlagnahmten britischen Tankers Stena Impero das erste Mal seit Freitag wieder Kontakt zur Besatzung. Alle wurden gut behandelt und kooperierten gut mit den Iranern, die an Bord kamen. Die Reederei geht davon aus, dass es bald Fortschritte geben werde. Anfang des Monats war ein Tanker mit iranischem Öl mit Hilfe der britischen Marine vor Gibraltar gestoppt worden. Am Freitag beschlagnahmte dann der Iran ein britisches Schiff mit 23 Mann an Bord in der Straße von Hormuz. Teheran befeuerte Spekulationen, dass es sich dabei um eine Retourkutsche handelte.
Im Streit um das Flüchtlingsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei gibt es eine neue Entwicklung. Der türkische Außenminister hält dieses Abkommen als nicht funktional, so hat er es bezeichnet. Christian Buttgereit.
Çavuşoğlu sagte in einem Fernsehinterview, die Türkei habe entschieden, sich an ihre Zusagen aus dem Abkommen nicht länger gebunden zu fühlen. Die Zeitung Daily Sabah zitiert den Minister mit der Aussage, das Abkommen sei nicht länger funktional, bis die EU nicht ihr Versprechen der Visafreiheit für türkische Staatsbürger erfülle. Eine Sprecherin der EU-Kommission schrieb auf ARD-Anfrage, die EU sei darüber bisher nicht offiziell informiert. Die Türkei habe der EU bisher auch nicht mitgeteilt, dass sie ihre Haltung bezüglich des Flüchtlingsabkommens ändern wolle. Zum Versprechen der Visafreiheit für türkische Staatsbürger hieß es von der EU-Sprecherin, die EU warte nach wie vor darauf, dass die Türkei die noch offenen Voraussetzungen erfülle. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen sind von 72 Bedingungen noch 6 offen. Dazu gehört unter anderem die Abmilderung des türkischen Antiterrorgesetzes. Das Flüchtlingsabkommen war 2016 in Kraft getreten. Es regelt, dass die Türkei Flüchtlinge an der illegalen Weiterreise nach Europa hindert und sie stattdessen im eigenen Land versorgt. Dafür erhält die Türkei Geld von der EU. Die letzte Tranche aus der Finanzhilfe von insgesamt 6 Milliarden Euro hatte die Türkei erst kürzlich erhalten. Außenminister Çavuşoğlu sagte, die Türkei sei immer zur Kooperation mit Europa bereit gewesen. Allerdings werde sie nicht länger vor der Tür der EU warten. Der Außenminister kündigte an, im August neue außenpolitische Initiativen vorzustellen. Vor gut einer Woche hatten die Außenminister der EU Sanktionen gegen die Türkei angekündigt. Sie reagierten damit auf das ihrer Meinung nach aggressive Vorgehen der Türkei bei der Suche nach Erdgasfeldern vor der geteilten Mittelmeerinsel Zypern.
Die Kandidatenliste der AfD für die Landtagswahl in Sachsen ist nicht akzeptiert worden. Der Widerstand der AfD dagegen vor dem Bundesverfassungsgericht ist jetzt gescheitert. Gigi Deppe.
Wieder einmal weist das Verfassungsgericht einen Antrag der AfD aus formalen Gründen ab. Diesmal nun die Verfassungsbeschwerde des Landesverband Sachsen. Die Beschwerde gegen die Kürzung der Wahllisten in Sachsen sei nicht genügend begründet gewesen. Es fehlten Unterlagen und eine ausreichende Auseinandersetzung mit früheren Urteilen des Gerichts. Schon bei der Schilderung der Fakten reichten die Angaben nicht. Etwa ob und in welcher Weise die Partei noch ein Verfahren vom Verfassungsgerichtshof in Sachsen betreiben würde. Für Probleme rund um Landtagswahlen seien aber die Landesverfassungsgerichte grundsätzlich allein zuständig. Deswegen hätte die AfD begründen müssen, warum jetzt schon das Bundesverfassungsgericht entscheiden soll, warum die Partei eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichts nicht abwarten könne. Auch weitere rechtliche Ausführungen seien nicht ausreichend. Es sei nicht klar, warum bestimmte Grundgesetzartikel verletzt seien. Außerdem habe die Beschwerdeführerin bestimmte Papiere nicht vorgelegt, zum Beispiel den Brief der Landeswahlleiterin, in dem diese aufgefordert hatte, die Liste mit den Bewerbern für die Wahl nachzubessern. Der sächsische Landeswahlausschuss hatte die Liste Anfang Juli gekürzt, weil es bei der Aufstellung Verfahrensfehler gegeben habe. Dagegen hatte die AfD Sachsen nicht nur in Karlsruhe, sondern auch beim Verfassungsgerichtshof in Leipzig Beschwerde eingereicht. Der wird nun morgen Nachmittag darüber verhandeln.
Facebook muss eine Milliardenstrafe in den Vereinigten Staaten zahlen und macht trotzdem Milliardengewinne. Und das in einem Quartal. Janina Lückhoff.
Es ist die bislang größte Strafe, die die US-Handelsaufsicht FTC gegen einen Technologiekonzern verhängt hat. 5 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 4,5 Milliarden Euro, muss Facebook zahlen, weil es Nutzer über die Verwendung ihrer Daten nicht ausreichend informiert habe. Facebook habe außerdem zugestimmt, eine unabhängige Kommission einzurichten, die sich mit Datenschutzbelangen des Konzerns befasst, teilte die FTC mit. Dadurch solle die Machtfülle von Firmenchef Mark Zuckerberg in diesem Bereich eingeschränkt werden. Persönlich wird der Firmen Gründer allerdings nur in einem sehr begrenzten Umfang verantwortlich gemacht. Er muss künftig aber alle 3 Monate bestätigen, dass Facebook die vereinbarten Datenschutzrichtlinien einhält. Falschaussagen könnten zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden, betonte die Behörde. Die FTC hatte die Untersuchung vergangenes Jahr begonnen. Im März war bekannt geworden, dass die Datenanalysefirma Cambridge Analytica Informationen von rund 87 Millionen Facebook-Nutzern gesammelt hatte, ohne deren Einverständnis. Für Facebook dürfte die 5 Milliarden Dollar Strafzahlung leicht zu verdauen sein. Der Konzern hatte vergangenes Jahr einen Umsatz in Höhe von 56 Milliarden Dollar verzeichnet.
Wir kommen zum Sport, oder vielleicht ist es auch ein Wirtschaftsthema, es liegt genau dazwischen. Uli Hoeneß geht, oder er wird wohl gehen, so muss man das sagen. Zumindest seine Leibzeitung, die mit den großen Buchstaben, hat das berichtet. Taufik Khalil.
Der FC Bayern ohne Uli Hoeneß für viele unvorstellbar, doch bald wohl Realität. Ab November ist Schluss. Daran wird sich auch Joshua Kimmich erstmal gewöhnen müssen, der von der Nachricht unmittelbar nach dem abschließenden Spiel des FC Bayern auf der USA-Tournee in Kansas City erfahren hat.
Für mich persönlich ist es überraschend jetzt natürlich. Ich kenne den FC Bayern eigentlich fast nur mit Uli Hoeneß.
Auch die Reaktionen im Netz sind ähnlich. Viele Bayern-Fans reiben sich die Augen und bedanken sich bei Hoeneß, ohne den der FC Bayern nicht wäre, was er ist. Insgesamt aber auch Zustimmung für Hoeneß Abgang, der so eine immer wieder auftauchende Meinung insgesamt wohl zu spät kommt. Gerade Fans finden, dass der Vater des Vereins zuletzt eher miserabel gearbeitet habe. Da zumindest stimmt Leon Goretzka überhaupt nicht zu.
Er ist natürlich schon die prägende Figur gewesen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie lange ist es jetzt? Zig Jahrzehnte, denke ich. 40 Jahre. Ja, es ist natürlich schon, ich glaube, einmalig. Ich denke, das wird jetzt ja auch nicht von heute auf morgen passieren.
Doch was kommt dann? Auch das ist eine Frage, die sich die Bayern-Fans mit Sorge stellen. Wohin wird sich der FC Bayern ohne Hoeneß und Rummenigge, der Ende 2020 geht, entwickeln? Und manche glauben gar an ein Wiedersehen als DFB-Präsident. Einzig Hoeneß und der FC Bayern sagen bislang nichts. Die Bayern sind gerade auf dem Rückflug aus den USA. Von dort hieß es nur, kein Kommentar, kein Ja, kein Nein. Immerhin, Hoeneß hat jetzt eine Stellungnahme zu seiner Zukunft angekündigt. Am 29. August will er sagen, wie es weitergeht. Bis dahin aber schweigen.
Eine Hackergruppe hat offensichtlich in großem Umfang deutsche Unternehmen ausgespäht. Sogar DAX-Unternehmen sind betroffen. Maximilian Zierer.
Unter anderem Siemens und die Chemiekonzerne Henkel, BASF und Covestro sind nach Recherchen von BR und NDR von der sogenannten Vinti-Gruppe angegriffen worden. Einige der Hackerangriffe liegen bereits mehrere Jahre zurück, die neuesten reichen bis ins Jahr 2019. Die genannten Unternehmen bestätigen die Angriffe gegenüber BR und NDR, sensible Daten seien nicht abgeflossen. Schon vorher war bekannt geworden, dass Bayer und ThyssenKrupp von Vinti ausspioniert worden sind. Die Recherchen zeigen, dass vor allem Unternehmen aus der Chemie- und Pharmabranche im In- und Ausland im Fokus stehen. Auch die Regierung Hongkongs wurde Opfer von Vinti, wie sie auf Nachfrage bestätigt. Sicherheitskreise gehen davon aus, dass die eingesetzte Schadsoftware aus China stammt. Die industrienahe deutsche Cybersicherheitsorganisation spricht wörtlich von einer chinesischen Söldnertruppe. Die Bundesregierung lässt auf Nachfrage offen, ob sie China hinter den Attacken vermutet. Man nehme die Bedrohung durch Hacker, unabhängig von deren Ursprung, sehr ernst, heißt es. Das chinesische Außenministerium beantwortet eine Anfrage zu Vinti nicht.
Um 23.43 Uhr schauen wir jetzt auf die Börse. Da hat die Kollegin Dorothee Holz niemanden ausspioniert. Sie hat nur die Informationen, die öffentlich zur Verfügung sind. Bitte schön.
Boris Johnson ist neuer britischer Premier und er will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen, ohne Wenn und Aber. An den Finanzmärkten herrscht noch Gelassenheit. Das britische Pfund hat kaum auf die Ernennung reagiert. Auch sonst gab es keine größeren Ausschläge, denn das Parlament hat sich ja klar gegen einen harten Brexit ausgesprochen. Trotzdem scheint alles möglich. Für schlechte Laune sorgte die Deutsche Bank. Das zweite Quartal sah noch viel schlimmer aus als befürchtet. Der Umbau verschlingt Milliarden. Im Investmentbanking gab es heftige Einbußen. Alles in allem verbuchte die Bank zwischen April und Juni einen Verlust von 3,1 Milliarden Euro. Die Börse antwortete mit einem Abschlag von 2% darauf. Auch Daimler hatte Hiobsbotschaften im Gepäck, Probleme mit Airbags, Lieferschwierigkeiten und obendrauf noch der Dieselskandal. Das hat zu einem Verlust von 1,2 Milliarden Euro geführt. Der neue Daimler-Chef Källenius hat immerhin Besserung im zweiten Halbjahr in Aussicht gestellt. Das wurde wiederum honoriert. Nach Börsenschluss hat dann auch noch die deutsche Börse selbst die Bücher geöffnet. Der Börsenbetreiber hat den Gewinn im zweiten Quartal gesteigert und hat die Jahresprognose bestätigt. Insgesamt ist der DAX ein kleines Stück vorgerückt, schloss 0,3% höher bei 12.523 Punkten.
Wir kommen nochmal zur Innenpolitik. Das Mautdebakel wird den Steuerzahler viel Geld kosten. Die Frage ist, wie viel? Genau das versucht der Verkehrsausschuss herauszubekommen. Er hat inzwischen die Unterlagen, aber ansonsten sind noch viele Fragen offen. Alfred Schmid.
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, sagte nach der Sondersitzung des Verkehrsausschusses, er habe für ausreichend Transparenz gesorgt. Zahlreiche Aktenordner mit Schriftwechseln und Vertragstexten hat der Minister den Abgeordneten übergeben. Diese zeigten sich allerdings mehrheitlich unzufrieden mit diesem Zwischenergebnis. Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer übte Kritik, diese Akten seien unvollständig und vom Ministerium ausgesucht, so Krischer. Zwei wichtige Fragen seien weiterhin offen, nämlich wie teuer die gescheiterte Pkw-Maut für die Steuerzahler bislang schon sei und wie teuer sie noch werden könne. Oliver Luksic von der FDP kritisierte, dass der Minister Verträge mit Betreibern abgeschlossen habe, obwohl das Urteil des Europäischen Gerichtshofes über die Maut noch ausstand. Alle Oppositionsparteien außer der AfD wollen sich vorbehalten, einen Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut zu beantragen. Die Entscheidung darüber soll nach der Sommerpause im September fallen.
Soweit Alfred Schmid. Die bayerische und die baden-württembergische Landesregierung wollen zusammenarbeiten bei der Energie-, Umwelt- und Verkehrspolitik. Da spielen auch die Batterien und die Batterieforschung eine ganz wichtige Rolle. Und während die zusammenarbeiten wollen, wird gestritten, ob die Bundesforschungsministerin richtige Entscheidungen getroffen hat in Richtung Münster für die Batterieforschung. Das war heute auch Kritikpunkt im Bundestag. Christiane Habermals.
Über 2 Stunden lang musste Bundesforschungsministerin Anja Karliczek dem Ausschuss Rede und Antwort stehen. Die Abgeordneten wollten wissen, wie sie zu der Entscheidung gekommen war, den Zuschlag für die Batterieforschungsfabrik ausgerechnet an ihren Wahlkreis Münster zu vergeben. Die Oppositionsparteien waren am Ende dennoch nicht überzeugt. Das ganze Verfahren sei stümperhaft organisiert gewesen, schimpfte Thomas Sattelberger, forschungspolitischer Sprecher der FDP im Bundestag.
Es gab jede Menge Interessenskonflikte, Befangenheiten, sodass eigentlich die eingesetzten Kommissionen auch nicht zu ihrer Entscheidung kommen konnten. Und am Schluss das Ministerium dann die Entscheidung schlussendlich selber traf.
Die Ministerin habe es an Sensibilität für die Regionen fehlen lassen, die leer ausgingen.
Und last not least, es wurde nicht deutlich, ob sie nicht doch Einfluss genommen hat auf den Prozess. 3 Nachfragen meinerseits zu diesem Thema blieben unbeantwortet.
Auch Petra Sitte von der Linkspartei erklärte, die Befragung habe gezeigt, dass das Gesamtverfahren eine Katastrophe gewesen sei. Etwas milder beurteilte SPD-Bildungsexperte Oliver Kaczmarek die Performance der Ministerin.
Also es ist gut, dass die Ministerin heute im Ausschuss war. Sie hat viele Fragen klären können. Es gibt auch noch offene Fragen, aber es ist, glaube ich, ziemlich deutlich geworden, dass sie selbst keinen Einfluss auf die Entscheidung zugunsten ihres Nachbarwahlkreises genommen hat. Aber es gibt keinen klaren Entscheidungspfad meiner Meinung nach im Ministerium. Es ist oft abgewichen worden und das schafft Intransparenz und das ist schwierig.
Zuvor hatte die CDU-Ministerin im Ausschuss ausführlich dargelegt, wie der Entscheidungsprozess in ihrem Haus abgelaufen war und dass sie sich nicht über ein Votum ihrer Gründungskommission hinweggesetzt hatte, wie ihr von den Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg, Markus Söder und Manfred Kretschmann vorgeworfen worden war. Denn ein solches Votum hatte es in der Tat gar nicht gegeben. Die 8 Industrievertreter, die Standorte und ihre Konzepte bewerten sollten, auch im Hinblick darauf, ob sie volkswirtschaftlich eine realistische Umsetzungschance hatten, hatten sich wegen ihrer Beteiligung an einzelnen Bewerberkonsortien selber für befangen erklärt und nur grundsätzliche Eignungsbewertungen abgegeben. Ausschlaggebend, so erläuterte Karliczek Ausschussmitgliedern zufolge den Abgeordneten, sei am Ende die Kompetenz und Erfahrung der führenden Wissenschaftler und das ökologische Konzept des Standorts gewesen, sowie das klare Votum auch des Bundeswirtschaftsministeriums für Münster. Sie selber habe sich bewusst zurückgehalten und die Entscheidung ihrer Fachabteilung überlassen. Karliczek sprach nach der Anhörung von einer intensiven und kritischen Auseinandersetzung, die dazu beigetragen habe, die Debatte zu versachlichen.
Ich kann nur immer wieder betonen, dass ich auf das Verfahren selbst für die Standortauswahl, nur für die Standortauswahl, nicht für das Dachkonzept, keinerlei Einfluss genommen habe. Denn es war mir selbstverständlich klar, dass eine Bewerbung aus Münster und Aachen natürlich eine sensible Entscheidung ist. Ein Standortwettbewerb muss aber das beste Konzept in Augenschein nehmen.
Für die Abgeordneten blieben dennoch viele Fragen offen. Es sei problematisch, dass die Expertenkommission nur mit Industrievertretern besetzt worden sei und nicht auch mit Wissenschaftlern, so die Opposition. Sie forderte weiter die Offenlegung aller Entscheidungsprozesse.
Soweit Christiane Habermals. Der Amazonas-Regenwald ist in Gefahr, seit ein neuer Präsident in Brasilien regiert. Er will abholzen und viele sagen, das ist ein Angriff auf den Regenwald. Ivo Maruschik.
Sonnenuntergang am Rio Xingu, einem der großen Nebenflüsse des Amazonas. Kleine Kinder baden, daneben waschen ihre Mütter die Wäsche im Fluss. Eine Gruppe Papageien zieht über den Wald. Schwarze Geier schreiten und flattern zwischen den Hütten herum, auf der Suche nach Essensresten. Das Dorf Apitereba liegt mitten im Urwald. Die Menschen hier leben im und vom Wald. Verbindung nach außen gibt es nur über ein Funkgerät in der Versammlungshütte und eine Telefonzelle mit Satellitenanbindung. Die einen sprechen von der grünen Hölle, die anderen vom letzten Paradies. Üppig, grün und undurchdringlich umgibt der Amazonas-Regenwald das Dorf. Die Hälfte des noch verbliebenen Tropenwalds der Erde wächst hier im Amazonasbecken. Nirgends auf der Welt ist der Artenreichtum an Pflanzen und Tieren so groß wie hier. Die Tiere verstecken sich gut im Blätterdickicht. Auf den Baumriesen wachsen Lianen und Bromelien. Dabei müsste es eigentlich ein karges Land sein. Der Boden enthält kaum Nährstoffe. Aber die Konkurrenz um diese wenigen Nährstoffe hat die Evolution zu Höchstleistungen angetrieben. Man sollte allerdings nicht stehen bleiben, um diesen Wald zu bewundern, denn dann stürzen sich sofort Mückenschwärme auf den Besucher. Noch ist der Wald an diesem Abschnitt des Rio Xingu intakt. Doch der Eindruck täuscht, er ist in großer Gefahr. Goldsucher und Holzfäller kommen dem Dorf immer näher. Der Anton Curioso, der im Dorf den indigenen Missionsrat Simi vertritt, sagt, seit dem Antritt der neuen Regierung haben diese Aktivitäten enorm zugenommen. Früher hieß es, irgendwo in der Nähe des Reservats wird nach Gold geschürft. Heute sprechen wir von einer ganzen Reihe von Abbaustätten. An den Flussufern sieht man überall die Flöße der Goldsucher. Der Cacique, also der Häuptling des Dorfs, startet das Motorboot und fährt flussaufwärts. Nur wenige Kilometer südlich seines Dorfes haben Rinderzüchter schon angefangen, riesige Flächen abzuholzen. Hier ragen verkohlte Baumstummel in den Himmel, dahinter regelrechte Krater, wo Goldsucher sich durch den Boden wühlen. Hier wird abgeholzt. Goldschürfer und Holzfäller dringen in unser indigenen Reservat ein. Und diese neue Regierung von Bolsonaro ermutigt die Großgrundbesitzer sogar noch, in unser Gebiet einzudringen. Und sie holzen sehr viel Primärwald ab. Allein im Juni wurde im Amazonasgebiet fast doppelt so viel Wald gerodet wie im selben Monat des Vorjahres. In nur einem Monat wurden in Brasilien 920 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt. Das entspricht der Fläche der Insel Rügen. Noch umgibt der Wald das Dorf Apitereba, aber schon in wenigen Jahren könnte es stattdessen von Viehweiden und Sojafeldern umgeben sein.
Soweit der Bericht von Ivo Maruschik. Ich habe jetzt um 23.53 Uhr Besuch bekommen. Dietmar Reicher hat die Pressestimmen. Bitte.
Ja, die neue Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer ist vor dem Bundestag vereidigt worden. In ihrer ersten Regierungserklärung forderte sie einen regelmäßigen Anstieg der Verteidigungsausgaben. Dazu schreibt der Reutlinger Generalanzeiger, Kramp-Karrenbauer will das, was bislang jeder Verteidigungsminister wollte, mehr Geld für die Bundeswehr. Dass sie Maximalforderungen stellt, ist das Recht des Neulings, aber angesichts der politischen Konstellation in der Regierung weiterhin unrealistisch. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe sind sicher. Eine Schonfrist wird es für Annegret Kramp-Karrenbauer nicht geben. Die Bundeswehr braucht vom ersten Tag an klare Führung und politischen Rückhalt. Die Neue Osnabrücker Zeitung beobachtet, die Verteidigungsministerin scheint umzingelt von Feinden. Sie hat noch nicht den Rückhalt der Bundeswehr und sie hat nicht mehr die Unterstützung des Koalitionspartners SPD. Deren Interims-Fraktionschef Rolf Mützenich, ein sonst moderater Mann, attestierte AKK eine vorsintflutliche Vorstellung von Verteidigungspolitik. Auf die Rolle der SPD geht die Zeitung Die Welt näher ein. Der designierte SPD-Fraktionschef Mützenich hielt die Rede eines Oppositionellen. Mehr Geld fürs Militär, nicht mit der SPD. Das 2%-Ziel der NATO, ein Tanz um das goldene Kalb. Transatlantische Bündnisverpflichtungen gibt es nicht mehr, solange mit Trump ein, so wörtlich, Rassist im Weißen Haus sitzt. Die Sicherheitspolitik wird damit zum nächsten Dauerproblem der Koalition, die Außenpolitik Deutschlands unberechenbar. Nach Ansicht des Kölner Stadtanzeiger zeigt Mützenichs Aussage, wie irreparabel das Verhältnis geworden ist und dass eine gemeinsame Wertebasis nicht mehr existiert, jedenfalls aus Sicht der SPD. Bei einer zweiten Amtszeit Trumps würde der Graben sogar noch tiefer. Mützenichs gesamte Rede drückt überdies aus, dass sich die SPD kaum mehr als Regierungs-, sondern längst als Oppositionspartei versteht. Die Nürnberger Nachrichten sehen es ähnlich. So wird das nichts mehr mit dieser Koalition, wenn die SPD sich quasi von allem distanziert, was die Union unternimmt. Nun zu einem anderen Thema. Boris Johnson ist neuer Premierminister in Großbritannien. Damit befasst sich das Straubinger Tagblatt. Einfacher werden die kommenden Tage und Wochen für Johnson nicht. Aber so wenig man ihn unterschätzen sollte, die Wahrscheinlichkeit, dass seine Zeit an der Spitze der Regierung nur kurz sein könnte, ist relativ hoch. Somit könnte seine Wahl an die Regierungsspitze am Ende doch noch auf Neuwahlen hinauslaufen, die dann unweigerlich zu einer Art zweiten Brexit-Referendum werden würden. Die Berliner Taz überlegt, sollte Boris Johnson seine vollmundigen Versprechen nicht erfüllen können oder wollen, dann werden die meisten derjenigen, die ihn gewählt haben, ihm das vermutlich nicht besonders übel nehmen. Schließlich haben sie ihm auch nicht verübelt, dass er während der Kampagne für den Austritt aus der EU dreist gelogen hat.
Das war Dietmar Reiche, das war der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Damit sind wir am Ende hier unserer Sendung angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen natürlich auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen für Ihr Interesse. Sage noch schnell morgen früh Christoph Heinemann für Sie da um 7.15 Uhr ein Interview mit Wolfgang Thierse. Da geht es um das Streit des Vermögens des Kaisers. Mein Name ist Jürgen Zuheide und ich sage bis demnächst und tschüss.